Jung, schwarz, brillant, so titelte die Welt in einem der ersten Artikel, der sie und ihren Roman noch vor Erscheinen der deutschen Übersetzung vorgestellt hatte. Sie seien, so Mara Delius, ein Renaissance-Mann in den richtigen Turnschuhen, ausgestattet mit einer quasi alteuropäischen Intellektualität, die ihnen, so Mara Delius, so angegossen passt wie anderen die Baseballkappe. Geboren in den Staaten, aufgewachsen in Lagos, als Jugendlicher zurückgekehrt in die USA, derzeitige Heimat New York. Wie würden Sie selbst Ihre kulturelle Heimat bezeichnen?
Thank you very much. Thank you all very much for being here. I just want to start by saying my thanks. And after the lovely laudation that you gave, I think we should probably just end the evening and go home. There's no way I can live up to those words. I'm really very moved. Thank you. Where's home? There are a number of different possible answers to that question. One is that home at this point simply is in Brooklyn. When I'm returning after a journey and I'm in the airplane, the flight path that leads usually to LaGuardia Airport, but sometimes also to Kennedy Airport, allows me to see precisely my house from the plane because of its position in relation to a park, and so I know the street, and then the building next to it is much larger, so I can count how many apartments. I can see my own home. And from the plane, what I always think is that, you know, that's where I live, that's where I pay rent, that's where my wife is, that's where my books are, and that is home. And I have a very strong connection to that space. But the reality also is that I'm at home wherever there are people who share something of my worldview, people who have an open-minded and an interested attitude to the world, who have some kind of interest in justice. And that could be really anywhere in the world. I feel perfectly at home in Sao Paulo and in Berlin and in Lagos and in Bombay. But probably the truest and deepest answer to your question is that home is wherever there's good Wi-Fi, actually. And if there isn't good Wi-Fi there, then it's not home.
2007 erschien Ihre erste kleine Prosa-Veröffentlichung in einem ebenso kleinen Verlag in Nigeria. Der Titel dieser Prosa-Veröffentlichung ist Every Day is for the Thief. Jeder Tag gehört dem Dieb. Das sind Momentaufnahmen eines jungen Mannes mit nigerianischen Wurzeln, der nach vielen Jahren zum ersten Mal wieder in seine Heimatstadt zurückkehrt. In einer dieser Momentaufnahmen beschreibt der Ich-Erzähler, wie er in einem Bus sitzt, wie eine Frau einsteigt, die ein Buch in der Hand hält. Und dieses Buch ist zu seiner großen Verwunderung von Michael Ondaatje. Und dann heißt es in diesem Textstück weiter, wäre es des Knaben Wunderhorn gewesen, ich hätte nicht überraschter sein können. Für die landläufige Vorstellung, das muss ich auch zugeben, ist das auch eine Überraschung. Ein in Nigeria groß gewordener Autor, der die deutsche Romantik ebenso kennt wie einen Peter Altenberg, der sich auf Simone Weil bezieht, auf Benjamin Anderson. Wie darf man sich die offenbar stupende Lesesozialisation des Autors Tejo Kohl vorstellen und woher kommt der so deutliche Bezug vor allen Dingen zu Deutschland?
I mean, I think we have to begin by recognizing what the texture of modern experience is, wherever you might be, which is that it cuts across borders to a far greater extent than is convenient for us to understand. If all you know about Africa is what you see in the newspapers or watch on television, then clearly the experience of someone like myself is unimaginable. However, I know that I'm not unique among my contemporaries because the the wonderful and shocking and absolutely normal thing is that in all corners of the world, in the morning, children get up reluctantly and take a shower and are forced to have their breakfast, and they put on their crisp school uniforms and go to school and have their heads stuffed with all kinds of things for years and years. And it's remarkable how similar these things are right across the world. And then for someone like myself, then there's a personal interest that develops beyond that, and then you go deeper into it. But the fact is that I probably have a lot more in common with the people in the audience than I have that separates me from them. And so I have that grounding. And then as an adult, I went deeper into my interests, and I discovered a kind of freedom that said to me that the world also belonged to me, and that I could be interested in whatever I liked. But it absolutely started in Nigeria. You know, I remember I used to skip classes and go to the library just so I could spend time with the art books that they had there. You know, big art books with illustrations that maybe I could not afford to buy the book and have at home, but I would go to the school library and learn about Rembrandt or Van Gogh or whomever. So it's definitely started in Nigeria.
Ich glaube, einen Unterschied gibt es, und das hat etwas mit Bewegungen von Wahrnehmungen zu tun. Während es für Sie normal ist, wunderbarerweise, die hiesige Kultur wahrzunehmen, werden Sie nicht so viele hiesige Leser finden, die ebenso vertraut sind mit zum Beispiel afrikanischer Literatur. Frau Richter-Nielsen, Sie sind mit New York, dem Schauplatz von Open City, ebenfalls seit vielen Jahren sehr vertraut. New York ist ja nun auch quasi ein wiederkehrender Topos und Topoi in der Literatur. Können Sie sich noch erinnern, wie es Ihnen ergangen ist, als Sie diesen Roman das allererste Mal gelesen haben?
Ja, daran erinnere ich mich sehr gut. Ich dachte, ich kenne New York. Und als ich den Roman zum ersten Mal las, wusste ich, dass ich sehr viele Plätze noch nicht gesehen habe. Und auch mit anderen, also die Plätze, die ich kannte, auch mit anderen Augen sehen werde, nachdem ich den Roman gelesen habe. Ja, das war auf jeden Fall die erste Erfahrung. Ich bin sehr viel gelaufen in New York, einige Sommer lang. Und ja, wie gesagt, ich dachte, ich hätte viel gesehen. Aber viele der Plätze kannte ich noch nicht.
Nun verbinden wir mit New York immer ein Gefühl von Freiheit und Offenheit. Der Roman heißt Open City. Doch das New York, Teju Cole, das wir hier betreten, hat von Anfang an auch Aspekte einer Art Totenstadt, beziehungsweise einer Art Geisterstadt. Die U-Bahn erinnert den Ich-Erzähler an Katakomben. Die Menschen scheinen ihm wie von einem Todestrieb gehetzt. Er trifft auf einen erschöpften Marathonläufer, alteingesessene Geschäfte schließen. Der Professor, der ihm sehr vertraut ist, ist an Prostatakrebs erkrankt. Alles steht im Zeichen des Niedergangs. Auf seinen Wanderungen durch die Stadt begegnet er den Spuren der Native Americans und den Sklaven, die einst nach New York verschifft worden sind. Was hat es also mit dieser Totenstadt New York auf sich? Welche Frage stand für Sie eigentlich am Anfang des Romans oder übergreift diesen Roman?
Yeah, I think It comes down to that biggest factor that makes us different from each other, individual people, I mean, which is not, it's not money, it's not looks, it's not even talent, it's temperament. There's something inside you that pushes you in a certain direction, and that's simply who you are. Now, many people have a fundamentally innocent temperament towards the world. God loves them, their family's happy, everything's going to be all right. Regardless of what happens, this is their belief towards the world. Everything is going to be fine. And then there's people like me, you know. I don't know. I've always been like this, you know. Fundamentally, everything is tense and complicated and troubled. That is just the way the world is. And it's probably going to get worse. It's not going to be all right because everything is so involved with each other. And there are just so many variables, something will be difficult. But But this doesn't necessarily make life terrible. It just means that now you have a different basis on which to deal with the pleasure of life by accepting or by having a conversation with the complexity. So for me, a place like New York is an extremely complicated place, much more complicated than how it advertises itself as a capital of pleasure of or reinvention. And I often think of a quote by the poet Paul Éluard, who says, "There is another world, but it is in this one." And I have the same kind of almost a spiritual view of New York, which is that there is another New York, but it is in this one. I feel that my whole life I'm always having a conversation with what's not visible, and all my work as a writer becomes very concerned with this. I believe that starts from just having a temperament that pushes you in that direction, that then makes me related to all the writers that I love, because I think they share this kind of temperament.
In dem Roman beschreiben Sie New York tatsächlich auch als ein Palimpsest, das heißt als eine Stadt, in der jede zeitliche Geschichte und geschichtliche Schichtung die vorhergehende ausgestrichen oder überschrieben hat. Diesem Palimpsest entspricht die fugenartige Komposition des Romans, in dem sich Stimmen und Stimmungen überlagern. Frau Richter-Nilsson, in dem Roman werden ja nun Themen verhandelt, die man so immer mal auch schon gelesen und gehört hat über New York: Multikulturalismus, Rassismus, Kolonialismus. Wie würden Sie die formalen und sprachlichen Eigenheiten dieses Romans beschreiben, nochmal als Übersetzerin dieses Romans?
Also für mich war es vor allem eine Frage des Wies. Ich glaube, das fiel heute schon mal das Stichwort, wie und was. Also wie werden diese ganzen Themen, die wir eigentlich kennen, verhandelt oder beschrieben, erzählt. Und darüber hatte ich auch mit Teju, als wir uns kennenlernten, war das eins unserer ersten Gespräche, dass es um Stimme geht, um Voice. Auch um Voices, aber auch um diese einzigartige Stimme des Erzählers, die so viele verschiedene Perspektiven in sich vereint. Sie ist einerseits Julius, der Erzähler, sie ist aber auch eine kollektive Stimme vielleicht für Afrika, für New York, vielleicht sogar für Europa. Und sie vereint so viele verschiedene Perspektiven, und das war für mich die Herausforderung, diese verschiedenen Nuancen herauszuarbeiten. Einerseits dieser wissenschaftlich nüchterne Blick, der nur wie eine Kamera alles registriert, aber auch dieser poetische Blick, auf den ich auch immer sehr stark herausgelesen habe, der Sichtweisen in Metaphern überträgt und Erfahrungen projiziert, ja. Wir haben uns heute noch über eine Stelle gestritten, wo ich ein afrikanisches Bild sehe, während er sagt, nein, das ist einfach nur eine Metapher, wir lesen nachher die Stelle und dann werden wir sehen, ob das Auditorium vielleicht versteht, was ich meine. Ja.
Yes, I mean, in fact, I think we should just signal it, so that when people hear it, they can say, ah.
Es geht um Tiere, die an einer Grenzlinie stehen.
Right, Tiere, so I'm describing a space in which there are a number of buildings around an empty site, and I describe them as being like, you know, did I say elephants or did I just say animals? I just say they're animals, almost as if animals perching on the edge of water. She thought that was an African image. And I said,
I liked it.
And I said,
for me, it was a projection of your African view.
Right.
I'm talking English. I'm sorry. code switching. für mich war das eine Projektion einer afrikanischen Erfahrung auf ein so amerikanisches Bild, Financial District, Gebäude, Wolkenkratzer.
Das Stichwort Kameraauge fiel eben schon.
And of course, for me, the growing up in Lagos, the only wild animals I really ever saw were the policemen. So.
Ja, hat mir gleich wieder unterstellt, dass ich da was mir einbilde.
Teju, nun ist Julius ja auch ein Flaneur des 21. Jahrhunderts. Sein Blick ist aber der wirklich einer Kamera, sein Körper eigentlich eine Art Registriermaschine, in der sich einschreibt, was im Äußeren in diesem Stadtraum geschieht. Sie selbst sind auch und nicht nur zuletzt ein Fotograf. Sie haben ganz wunderbare Fotografien schon gemacht. Man kann das auf Ihrer Webseite bewundern. Welchen Einfluss hat diese Tatsache, dass Sie selbst fotografisch tätig sind, auf Ihr Schreiben, vor allen Dingen auf den Roman Open City, in dem es ja schon auch um Mechanismen von Wahrnehmung geht?
Yeah, I have a dear friend who says it's impossible to walk down the street with me, and not just because of photography, but because everything interests me, and it could be a very long walk just to go down to the end of the block. But I think this sometimes happens with people where they have an ecstatic experience of the world, where it's as if you were born yesterday and everything is quite interesting to you, and the good fortune is to find a form in which you can put that down. And for me, it's writing and photography. In Open City in particular, photography had a very powerful influence on it, simply in technical terms, in terms of the points of view in which I wrote various parts of the novel. And I'll give a very obvious example. I use points, verticality very dramatically in the book. It probably would be impossible to make a film from this novel, which does not really have much of a plot, and yet it is very filmic in terms of, I always think of it in terms of where is the camera while I'm writing this. And what I often do, like there's a point of view from the airplane, or imagining the point of view of the birds, or the parachutes, so always from above, or looking down at the panorama of the city. And these, for me, are the photographs I wish I could take. And I write that down. And then there are descents. I have the swimming pool, I have the subway, I have the well, when Julius is a young boy and he's imagining down inside the well. And again, if I'm in a situation I want to take a photograph, often I'll get down on the floor so I have a different perspective, or go up on a height, somewhat like that Russian photographer, Alexander Rodchenko, who had a way of denaturing the everyday perspective and going either above or below. So that was a major influence on my conception.
Sie nicken so, als ob Sie
das hat eben mit Nähe und Distanz zu tun, was ich vorhin versucht habe zu beschreiben. Ja, also einerseits gibt es diese Draufblicke, die auch ganz distanziert sind und sehr detailgenau beschreiben aus einer doch sehr entfernten Perspektive. Und dann gibt es aber auch eine Nähe, die sich eher in so einer Verschmelzung, finde ich, von seinem Innenleben mit der Natur und mit den Projektionen, die er nach außen macht, ergeben. Und das ist für mich das Spannende gewesen, diese Nähe und diese Distanz herauszuarbeiten. Ja, ich finde nicht, dass Julius nur nüchtern und wissenschaftlich ist. Ja.
Als Fotograf haben Sie jüngst auf einem Blog-Eintrag in The New Inquiry geschrieben, ich zitiere oder umschreibe das Zitat, Bilder über beispielsweise ein Begräbnis im Mittleren Osten sind wichtig, aber es gilt auch ästhetisch, fotografisch gesprochen, ästhetisch neue Fragen zu stellen in einer Ära, die von endemischer Gewalt quasi gekennzeichnet ist. Das schließt sich für mich auf eine Weise kurz damit, dass Julius im Roman immer wieder auch Bezug nimmt auf den Roman Elizabeth Costello von Coetzee. In diesem Roman wird nicht allein, aber unter anderem eigentlich auch im Spiegel diverser Schriftstellerfiguren, die auftreten und sprechen, die Frage aufgeworfen, wie lässt sich Gewalt im 21. Jahrhundert noch darstellen, was eigentlich in Verlängerung die Frage ist, wie definiert sich Realismus im Roman des 21. Jahrhunderts? Wie würden Sie das als jemand, der sich meines Erachtens auch sehr engagiert, der Teilnahme sozusagen praktiziert, was wir in der Eröffnungsrede gehört haben. Wie würden Sie diesen Realismus im 21. Jahrhundert des Romans definieren?
Well, I feel as if it's a very difficult question to answer, actually. I wish I really knew the answer. I think I've had a bit of beginner's luck with this book. and I don't know what will happen with another fiction that I write. I do know that I remain deeply interested in the limits of visibility. Not just in visibility, but going to the edge of what we can see and then describing what happens at that point. Because now we live in an age, that those of you who were around during the Vietnam War, you remember these shocking images of all these people dying and killing and all these images that came. And then the US learned to be more brutal in its wars, but also more protective of the images. So now we have no images from Iraq or Afghanistan. And they're not even allowed to take photos of the bodies that come back and the flag-draped coffins. I think for a long time you could not even take photo of that. So there's, on the one hand, there's this kind of erasure. On the other hand, you can go on YouTube and see images of real death, of accidents or executions or whatever. So we have these two different forms of obscenity. But like I said, what we really need to do is find a way to raise questions that can then make us more ethical in our relationship with the world. I don't really know what the answer is, but I'm pretty comfortable with questions, and that's sort of what I want to do. And that's for realism in photography, that's for realism in the novel, to raise more questions than I have answers for.
Dann würde ich sagen, lassen wir jetzt den Roman sprechen, die Stimme des Romans hören, Tejo Kohl und Christine Richter-Nielsen, bitte auf die Bühne. Danke für das Gespräch.
Thank you very much. Thank you.